Gnade sei mit euch und Friede von dem, der war, der ist und der kommt. Wenn die Kirche in die Krise gerät, keine Frage, die Kirche ist in die Krise geraten. Ermüdungserscheinungen zeigen sich überall, sowohl in der Lehre wie im Leben. Zur Abgestumpftheit im Hören kommen erschlaffte Hände und wankende Knie. Die Kraft des Anfangs hat sich verbraucht. Es ist jetzt kein Zitat aus dem letzten Präsesbericht, sondern die Beschreibung der Situation der Kirche, wie sie der Verfasser des Hebräerbriefes für seine Zeit, für seine Kirche gesehen hat. Die Kirche ist in die Krise geraten. Das Mittel der Statistik und der Prognose stand den biblischen Autoren noch nicht zur Verfügung. Sie hätten vielleicht Ähnliches zu Papier gebracht, wie wir es kennen. Er macht dann das, der Verfasser des Hebräerbriefes, was er am besten kann, was ihm am besten zur Verfügung steht, was er kann. Nämlich, er arbeitet in der Krisensituation als Theologe. Als erstes nimmt er die Situation wahr, wie sie ist. Er interpretiert die Situation seiner Kirche. Und dann hört er auf die Tradition und legt sie aus. Er legt die Situation aus und die Tradition. Er greift zurück auf alte Bilder, auf das Bild von der Wüstenwanderung, vom Volk Gottes, das da unterwegs ist und im wahrsten Sinne des Wortes kein Land sieht. So kommt ihm seine Kirche vor, so wie das Volk Gottes auf der Wüstenwanderung. Die Christen und Christinnen haben Gottes Befreiungshandeln erlebt, tatkräftig und lebendig erlebt. Glaube ist entstanden. Sie haben sich auf den Weg gemacht, die Menschen. Sie sind aufgebrochen und alles war auf einem wirklich guten Weg. Doch nun Müdigkeit und Glaubensschwäche. Und die Fragen sind drängend. Wird sich unser Glaube unter veränderten Bedingungen bewähren? Bleibt die Gemeinde standhaft? Wird das Ziel verfehlt oder wird am Ende alles verspielt? Keine Frage, die Kirche ist in die Krise geraten. Bei dieser Krise geht es nicht um die Finanzen. Diese Krise geht tiefer. Wenn das Alte neu gesagt werden muss, wir wissen über den Verfasser des Hebräerbriefes gar nicht viel. Er hat auch gar keinen richtigen Brief geschrieben, sondern eher eine theologische Meditation, eine Abhandlung. Aber wir lernen sehr viel über seine Art zu arbeiten, nämlich theologisch zu arbeiten. Ich habe das schon angedeutet. Erst nimmt er die Situation wahr, liest die Situation. Dann hört er auf die Tradition, legt sie aus, und zwar situationsgerecht. Er sagt das Alte neu. Es würde den Rahmen dieser Predigt sprengen, in die Tiefen der Theologie des Hebräerbriefes einzuführen. So viel mag genügen. Da setzt einer noch einmal ganz neu an. Er greift auf alte Bilder zurück, die noch nicht genutzt wurden und legt sie neu aus. Christus, der hohe Priester, uns mag das fremd klingen, aber für seine Zeit war das passgenau. Die vertraute Passionsgeschichte wird ausgeweitet, der ins Himmlischte, Allerheiligste eingehende hohe Priester ist das Ende des Kults als Heilsweg. So versucht der Verfasser des Hebräerbriefes, ein Kind seiner Zeit, seinen Zeitgenossen, das Alte neu zu sagen. den befreienden Glauben neu nahe zu bringen. Er greift zurück auf ein Bild, von dem er sicher ist, dass es seine Zeitgenossen gut verstehen können. Christus, der mitfühlende und mitleidende Hohepriester. Man merkt, das ist uns vielleicht erst etwas fremd. Aus einem seelsorglichen Interesse landet hier jemand bei theologischem Arbeiten. Aus seelsorglichem Interesse wird Christologie neu formuliert. Das ist kein dogmatisches Interesse, sondern ein seelsorgliches Interesse. Und wenn ich recht sehe, können wir zwei Dinge lernen. Auch für unsere Kirche, für unsere Zeit. Theologisches Arbeiten ist ein wirksamer Umgang mit Krisensituationen. Und Christologie, man kann sie durchaus auch entfalten als Glaubens- und Lebenshilfe. Das geht. Das lebendige Wort von Jesus klärt und verändert viel. Liebe Synodale, Sie wären vermutlich überrascht gewesen, wenn die Kirchenleitung zu einer Synode nach Bad Neuenahr eingeladen hätte, um angesichts der drängenden Fragestellungen, die wir haben, das wird uns ja noch beschäftigen, wenn wir angesichts dieser Fragestellungen nun hier 2 Tage theologisch arbeiten sollten. Ich weiß, die Zeiten seit den Anfängen haben sich ja sehr geändert. Wir sind eine Großorganisation geworden, die ganz andere Fragen aufgreifen muss und klären muss. Ordnungen, Finanzen, Strukturen, Konzepte, Bau- und Finanzfragen. Das hat natürlich Konsequenzen für unsere Tagesordnungen auf der Synode, in den Presbyterien und den KSV-Sitzungen. Wie sagen wir das immer so? Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Aber trotzdem, der Weg, den der Verfasser des Hebräerbriefes geht, scheint mir ein guter zu sein, ein gangbarer zu sein. Wenn die Kirche in die Krise gerät, muss sie das Alte neu sagen. Und vielleicht wäre das ja ein Versuch wert, das, was Bonhoeffer angestoßen hat, noch einmal neu aufzugreifen, den Glauben nicht religiös zu interpretieren? Vielleicht wäre das eine Antwort für unsere Zeit. Ich finde aber, es ist auch kein Zufall, dass wir als Rheinische Kirche nicht nur über Struktur- und Finanzfragen reden, sondern, wie wir das so schön plakativ und rheinisch sagen, sondern wir reden auch vom offenen Himmel. Wir haben uns vorgenommen, vom offenen Himmel zu erzählen. Und das geschieht vielfach und manchmal auch sehr eindrücklich. Ich habe das neulich erlebt, wie jemand aus unserer Mitte in einer öffentlichen Veranstaltung von tiefsten Lebenserfahrungen gesprochen hat und dabei auch authentisch und mit unverbrauchten Worten vom neuen Himmel erzählt hat. Es war der erste Sprecher unserer Kirche. Von tiefen Lebenserfahrungen sprechen und authentisch mit unverbrauchten Worten vom offenen Himmel erzählen. Da wird intensiv zugehört. Das Erzählen vom offenen Himmel kann sich manchmal nur schwer durchsetzen, denn das Klagelied über die leeren Kassen und die Umbruchssituationen, es wird viel lauter gesungen, vielstimmig, nicht immer im Kanon, aber laut und kräftig das Klagelied über die leeren Kassen und die Umbruchssituationen. Es übertönt häufig das Erzählen vom offenen Himmel. Aber die Frage ist, was bewegt eigentlich dieses alte Lied? Und wen bewegt es? Musik. doch eine Dialogpredigt geworden. Das Wort Gottes klärt Situationen und verändert Menschen. Im Hebräerbrief sind neue Töne zu hören. Einen Ton möchte ich verstärken. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist durch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Ich denke, Sie kennen das auch. Es gibt Situationen, in denen geht einem ein Licht auf, zum Beispiel über die Bedeutung und Wirkung von Worten. In den letzten Tagen stand ich häufig am Krankenbett eines Menschen, der kaum sprechen kann. Sie kennen das sicher auch. Wenn die Stimme nicht mehr trägt, dann sprechen ja manchmal noch die Augen. Und die Augen sagen viel, und wer sehen kann, der hört dann noch etwas. Aber das Fehlen von gesprochenen Worten zeigt doch auch zugleich und macht das nochmal sehr eindrücklich bewusst, wie wichtig für uns die Worte sind. Gesprochene Worte sind lebendig und sind kräftig. In der Barmer Erklärung sagen wir, Jesus Christus ist das eine Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Es fördert das Leben und das Lebendige. Und es ist kräftig. Das bedeutet nicht das, was wir von dem letzten Kanzler kennen, so ein Machtwort, basta, sondern kräftig bedeutet, es stärkt. Es stärkt Menschen. Und es geht auf den Grund. Es fördert das Leben und das Lebendige. Es stärkt und es geht auf den Grund. Aber Ihnen ist es beim Hören wahrscheinlich so gegangen wie mir. Nach dem schönen Auftakt, lebendig und kräftig, kommen Formulierungen, an denen wir haken. Die Wirkungen des Wortes werden in einer Weise beschrieben, die Fragen aufwirft. Geht durch Mark und Bein, durchdringt. Ein zweischneidiges Schwert. Aber liebe Gemeinde, das Wort Gottes macht nicht nieder und richtet nicht hin, sondern eins leistet es legt die Wahrheit frei. Und manchmal ermöglicht es auch den Abschied von Lebenslügen. Und auch das brauchen wir. Das Wort Gottes macht nicht nieder und richtet nicht hin, sondern es legt die Wahrheit frei. Ich denke an drei Begegnungen von Jesus mit Menschen, wo Worte eine wichtige Rolle spielen und wo man sieht, wie genau das geschieht. Jesus und die Ehebrecherin, da fallen Worte, die auf den Grund gehen und so Veränderungen möglich machen. Oder Jesus und Zachäus, da wird einer angesprochen, wahrgenommen und angenommen und so wird dann Veränderung möglich. Oder Jesus und der reiche Jüngling, da werden Worte gewechselt, die erhellend sind und klärend. Aber da wird nicht überredet und nicht bedrängt, sondern da wird Freiheit gelassen, Freiheit zum Ja oder zum Nein. Da wird eine freie Entscheidung ermöglicht. Das sind Worte, die nicht niedermachen und nicht hinrichten, sondern die Wahrheit freilegen. Da werden Worte gewechselt, die scheiden im Sinne von unterscheiden und entscheiden. Worte, die Klarheit schaffen. Das Wort Gottes klärt Situationen und verändert Menschen. Dieses Wort geht den Dingen auf den Grund. Und darum, liebe Schwestern und Brüder, hält sich auch unsere in die Krise geratene Kirche an Gottes Wort, an das Wort, das klärt und verändert und Entscheidungen ermöglicht. So hörend möchte ich jedoch auch fragen, wo liegt eigentlich das eigentliche Problem? In den enger werdenden finanziellen Spielräumen oder in den Erfahrungen, dass die bisherigen kirchlichen Strukturen nicht mehr finanzierbar sind? Sie kennen das, was mir auch immer wieder begegnet, Erinnerungen an Zeiten, von denen wir wähnen, dass sie bessere Zeiten waren. Aber es lohnt zu fragen, was war eigentlich gut an den vermeintlich besseren Zeiten? Wenn bei uns im Kirchenkreis die Kirchmeister und Finanzminister erzählen würden, was die besseren Zeiten waren, dann würden sie erzählen von den 70er und 80er Jahren. Das waren bessere Zeiten. Da haben wir Gebäude gebaut, Fahrstellen errichtet und Dienstverhältnisse begründet und Arbeitsverträge unterschrieben. Und das Kirchensteueraufkommen stieg Jahr für Jahr. Aber in diesen Zeiten, genau in diesen Zeiten, haben wir 50% unserer Mitglieder in der Großstadt verloren. 50%. Die Tatsache, dass wir 50% der Mitchristen verloren haben, hat nicht zu weitreichenden Veränderungen geführt, sondern erst die Tatsache, dass die Kasse nicht mehr stimmt. Ich frage, was bewegt uns, was treibt uns zu Veränderung? Das Verteidigen des Besitzstandes oder die Sehnsucht nach den vermeintlich besseren Zeiten darf uns nicht antreiben, sondern wir werden durch das klärende und verändernde Wort Gottes bewegt und nicht von Sachzwängen getrieben. Manchmal wird bei uns in Wuppertal, wir diskutieren über das Schließen von Kirchen, das sind ganz schmerzhafte Entscheidungen. Dann höre ich manchmal, wie Menschen sagen, mit Gottvertrauen werden wir das schon schaffen. Mit Gottvertrauen werden wir das Bestehende erhalten und absichern. Ich weiß nicht, ob wir das heute so sagen können. Wenn wir so gnadenlos über unsere Verhältnisse gelebt haben, wie ich das eben beschrieben habe, und verfrühstückt haben, was zukünftige Generationen nötig brauchen, dann müssen wir vielleicht heute mit Gottvertrauen lernen, loszulassen und neu aufzubrechen. Aber nicht nervöse und panikartige Rastlosigkeit ist angesagt. Die Alternative zu den Fleischtöpfen Ägyptens ist das Vorwärts der Hoffnung, begleitet, geführt und getragen. Das lebendige und kräftige Wort Gottes stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. Wenn wir dem lebendigen Wort Raum einräumen, dann werden die müden Knie und die schlaffen Hände oder umgekehrt gestärkt. Wir vertrauen dem Herrn der Kirche, dass er auch unter veränderten Rahmenbedingungen sein Wort Gehör finden kann und Wirkung entfalten kann. Unser Ziel ist doch nicht das mühsame, ausgedünnte Verlängern des bisherigen, sondern auch und gerade im Umgang mit Umbruchssituationen geben wir Zeugnis von unserem Glauben. Die Wanderschaft des Volkes Gottes ist nicht Folge von erzwungenen Abbrüchen, sondern von gewollten Aufbrüchen. Wir haben immer nur vorläufige Rastplätze, allenfalls eine Ahnung von der zukünftigen Ruhe Gottes. Das Wort Gottes als klärendes und veränderndes Wort zu hören und auszulegen, nimmt die schöpferische Kraft dieses Wortes ernst, auch für uns als Kirche, auch als Kirche in einer Krisensituation. Und darum ist es kirchenleitendes Handeln, auf dieses Wort zu hören. Die Landessynode leitet unsere Kirche. Und darum ist das nicht nur Ritual, dass wir mit einem Gottesdienst beginnen, sondern wir beginnen damit, dass wir uns an den Grund unseres Glaubens erinnern und hören auf das Wort Gottes. Das heißt, wir geben dem klärenden und verändernden Wort Gottes eine Chance an uns selbst. Im Gottesdienst hören und erleben wir, dass es um das Letzte geht, um den Grund meines Lebens, um den Grund unserer Kirche, um den Grund unserer Welt. Die Landessynode leitet die Kirche nicht nur im und mit diesem Gottesdienst, sondern auch, das wissen Sie, in den Plenumssitzungen und in den Ausschusssitzungen. Worum es dabei gehen wird, wissen Sie schon längst. Auf der Homepage steht es sehr plakativ, wie die evangelische Kirche im Rheinland 14 Millionen Euro einspart. Bei den Beratungen im Plenum und in den Arbeitsgruppen geht es um den Zuschnitt von Arbeitsgebieten, um Prioritäten und um Finanzen. Das sind sehr wichtige Fragen für die Betroffenen und für unsere Kirche. Aber es geht dabei immer um Vorletztes. Das Erste und das Letzte ist jedoch diese Zusage: Das Wort Gottes ist lebendig, kräftig und schärfer. Weil wir das erfahren und auch erfahren werden in den nächsten beiden Tagen, darum ist die Landessynode eigentlich nichts anderes als ein Kirchentag der anderen Art. Wir singen nicht das alte Klagelied, wir singen neue Lieder, ganz sicher. Amen.